Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Wir reden über Bildungsungleichheit in Deutschland und ob das Startchancenprogramm, das in der vorvergangenen Woche unterschrieben wurde von Bund und Ländern, ob das ein gutes Rezept gegen diese weit verbreitete Bildungsungleichheit sein kann. Heute das Thema in Campus und Karriere. Eineinhalb Wochen ist es her, da haben Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und die Vertreterin der Kultusministerkonferenz, die saarländische Bildungsministerin Streichert-Kliwo, den Startchancenpakt unterschrieben. Ein Programm, das im Koalitionsvertrag der Ampel schon angekündigt war. Ziel ist es, 4000 Schulen in Deutschland in besonders herausfordernder Lage mit zusätzlichen Mitteln zu versorgen. Insgesamt sollen dafür 20 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt werden und für die Schulen ausgegeben werden in den kommenden 10 Jahren. Den Auftakt machen etwas mehr als 2000 Schulen. Ab dem kommenden Schuljahr am 1. August geht es offiziell los. Und wir wollen heute bei Campus und Karriere darüber reden, ob dieses Startchancenprogramm tatsächlich ein guter Weg ist, um der Bildungsungleichheit in Deutschland zu Leibe zu rücken, die ja in Bildungsstudien wie zum Beispiel PISA oder auch TIMSS, also der Mathematikuntersuchung und auch der Leseuntersuchung für Grundschulkinder, immer wieder konstatiert wird. Die Bildungschancen sind ungleich verteilt, sie sind nicht gerecht verteilt und das Startchancenprogramm soll hier Abhilfe schaffen mit zusätzlichem Personal, auch außerhalb von der Profession der Lehrkräfte, mit zusätzlichen Räumen und mit einem sogenannten Chancenbudget, mit dem die Schulen, die gefördert werden, die Chance haben, eigene Schwerpunkte zu setzen. Darüber würde ich gerne reden mit Ihnen heute. Mit Ihren Wünschen an Schule der Zukunft, auch darüber, was Sie vielleicht an Erfahrungen schon gesammelt haben, wenn Sie an einer Schule arbeiten oder vielleicht Ihre Kinder oder Enkelkinder dort sind, wenn Sie eine Schule leiten, wenn Sie sich einfach Gedanken machen über das Schulsystem in Deutschland und das Schulsystem der Zukunft in Deutschland, dann rufen Sie gerne an 00800 4464 4464. Das ist für Sie die kostenfreie Nummer zu uns ins Studio. 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schicken an campus@deutschlandfunk.de. Ich freue mich auf Ihre Erfahrungen, Ihre Anregungen, Ihre Diskussionsbeiträge und bin nicht alleine. Wir freuen uns in einer etwas größeren Runde auf Ihre Mitwirkung. Mit dabei sind auch Daniela Schneckenburger. Sie ist Beigeordnete des Deutschen Städtetags, dort als Dezernentin zuständig für die Themen Bildung, Integration, Kultur, Sport und Gleichstellung. Guten Tag, Frau Schneckenburger.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Mit dabei ist auch Ministerialdirigent Christoph Gusovius. Er ist Leiter der Zentralabteilung im Ministerium für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen und damit derjenige, der Großprojekte, schul- und bildungspolitische Großprojekte an entscheidender Stelle auf Landesebene mit begleitet. Guten Tag, Herr Gusovius.
Einen schönen guten Tag.
Und Dr. Norbert Senzig, Bildungs- und Schulforscher am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg, der sich anschaut, was denn wissenschaftlich dazu zu sagen ist, zu solchen Programmen. Guten Tag, Herr Senzig.
Ja, guten Tag, auch von meiner Seite.
Lassen Sie uns gemeinsam einmal kurz Revue passieren lassen, Herr Gusovius. Sie sind ja auf Länderseite sehr eng an diesem Programm dran gewesen. Das ist jetzt seit eineinhalb Wochen unterschrieben. Wo stehen wir und wie froh sind Sie vor allem, dass es jetzt endlich losgeht? Verhandelt wurde ja sehr lange.
Verhandelt wurde sehr lange, aber das Ergebnis ist deshalb auch wirklich sehr, sehr gut. Es ist das erste Mal, dass sich Bund, Länder, Kommunen alle gemeinsam darüber bewusst geworden sind, dass das, was die Wissenschaft uns schon lange sagt, nämlich dass der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen sehr stark von der sozialen Herkunft abhängt, dass wir uns darüber verständigt haben, dass dem so ist und dass wir dem entgegenwirken müssen und nun auch gemeinsam gegenwirken wollen. Denn was wir brauchen, ist mehr Chancengerechtigkeit in Deutschland. Und was wir auch brauchen, ist, dass wir sehen, dass Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und unabhängig davon, wo sie in der Mitte der Gesellschaft stehen, die Möglichkeit haben, einen guten Bildungsabschluss zu bekommen. Dafür nehmen jetzt Bund und Länder sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viele Ressourcen in die Hand. Es war ein schwieriges Diskussions Setting, es waren schwierige Gespräche, aber am Ende, Sie haben es gerade schon in der Anmoderation gesagt, das Programm ist jetzt unterschrieben. Zum 1. August gehen alleine in Nordrhein-Westfalen die ersten 400 Schulen an den Start. Wir wollen schauen. Das wird ein sehr, sehr großes Projekt für die nächsten 10 Jahre, aber wir freuen uns, dass wir das jetzt in Umsetzung bringen können.
Sie haben es gerade schon angedeutet, die Schulen sind schon benannt, die jetzt aber August bundesweit mitmachen, die gefördert werden, die in das Programm aufgenommen werden. Wie groß war der Aufwand, die zu bestimmen?
Das ist in Nordrhein-Westfalen erfrischenderweise nicht so aufwendig gewesen. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Die Auswahl der Schulen erfolgt nach Sozialkriterien, nach sehr speziellen Kriterien, 3 Stück. Das ist einmal die Armutsgefährdung der Schülerinnen und Schüler, also was man heutzutage als SGB-II-Quote nennt in den Schulen. Es ist der Migrationshintergrund der Schülerinnen und Schüler und es ist der Förderbedarf in dem Bereich der emotionalen, sozialen Störungen. Wir in Nordrhein-Westfalen, auch andere Bundesländer, haben einen sogenannten Schulsozialindex. Und nach diesem Schulsozialindex haben wir bereits diese Dimension abgebildet. Und so ist es für uns eher ein Rechnen und ein Ablesen dieses aktuellen Indexes. Aber auch in anderen Ländern ist das möglich. Und viele andere Länder haben sich jetzt auf den Weg begeben, ebenfalls nach solchen Parametern, wie ich sie gerade beschrieben habe, ihre Schulen zu bestimmen.
Frau Schneckenburger, Sie sind beim Deutschen Städtetag fürs Thema Bildung zuständig und die Kommunen, Herr Gusowius hat das ja gerade schon gesagt, sind auch ein wichtiger Player, wenn es um die Schulen geht, denn in der Regel sind Kommunen oder Landkreise ja auch Schulträger, das heißt für die Einrichtung zuständig, für den Bau der Gebäude, aber auch für Teile des Personals, wie die Sekretariate zum Beispiel oder die Hausmeistereien. Sind Sie mit diesem Programm zufrieden? Unterschrieben haben es ja Bund und Länder, aber Sie müssen jetzt mit an Bord kommen.
Ja, Herr Himmerath, das ist absolut richtig. Die Kommunen sind, ich glaube, auch eine der tragenden Säulen dieses Programmes. Denn das, was Herr Gusowius eben beschrieben hat, dass der Zusammenhang zwischen Bildung und sozialer Herkunft in Deutschland fest zementiert ist, das bescheinigen uns ja nicht nur die Bildungsstudien. Die Kommunen, die Städte, die Oberbürgermeister, die Beigeordneten wissen das sehr genau, weil sie das natürlich auch diesen Zusammenhang sehen können an ihren Schulen, ihren Quartieren. Und darum begrüßen wir ausgesprochen, dass es jetzt ein Programm gibt, das sehr lange läuft. Das ist aus unserer Sicht sehr wichtig. Eine Laufzeit von 10 Jahren muss man ausgesprochen positiv beurteilen, weil sie auch die Chance bietet, dass das Programm Wirkung entfaltet über längere Zeit und nicht gerade dann, wenn es greift, vielleicht auch wieder abbricht. Und wir begrüßen ausgesprochen, dass es gelingt, bauliche Fragestellungen in der sogenannten Säule 1 des Programms mit sozialen Unterstützung und Schulentwicklung insgesamt zu verbinden. Das scheint uns ein richtiger Ansatz. Der Teufel steckt dann immer ein bisschen im Detail auch. Insofern muss man sicherlich auch nochmal genau drauf sehen, wie das Programm dann durch die Kommunen einfach und gut umgesetzt werden kann. Aber wichtig ist es eben, dass es gelingt, den gemeinsamen Blick auf die Schule im Quartier zu entwickeln. Und wichtig ist es, wäre es sicherlich auch, wenn es gelingt, aus der Schule heraus auch die Kraft des Quartiers so zu bündeln, dass sie für die Entwicklung von Kindern wirklich dienlich gemacht werden können und hilfreich sein können.
Haben Sie das Gefühl, ausreichend an den Verhandlungen und am Aushandeln beteiligt gewesen zu sein, um die Perspektive der Schulträger mit einzubringen?
Nein, das ist leider ein großes Manko in der deutschen Bildungspolitik, dass Kommunen vor Ort auch Träger von Bildung sind und natürlich auch die Quartiersentwicklung an ihren Schulen ausrichten, aber regelhaft nicht eingebunden sind in diese Aushandlungsprozesse zwischen Bund und Ländern. Das klagen wir auch immer wieder ein und wir machen auch immer wieder deutlich, dass wir unsere Rolle aktiver sehen, als sie in der Regel verstanden wird. Wir sind eben nicht nur Hausmeister, nicht nur Facility Manager im Bildungsbereich, sondern wir steuern Bildung mit und wir steuern auch die soziale Entwicklung von Quartieren und damit mittelbar von Schulen mit. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den man mehr im Blick haben muss.
Herr Senzig, Sie sind als Wissenschaftler ja jemand, der gewissermaßen so ein bisschen von der Seitenlinie auf das Programm schaut, gleichwohl natürlich genau hinguckt und überlegt, ob das so gut angelegt ist, ob das tendenziell so gut funktionieren kann, wie es gedacht ist. Wie fällt Ihre Bewertung aus nach dieser Unterschrift und nach den langen Verhandlungen?
Also aktuell muss man natürlich erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Natürlich ist auch anschließend an Frau Schneckenburger nochmal zu betonen, dass aktuell in der aktuellen Phase die Rolle der Kommunen etwas hinunterfällt. Also all das, was wir aktuell beobachten können, sieht so aus, dass zum Beispiel bei der Auswahl der Schulen die Kommunen nur in Teilen beteiligt sind oder waren. Allerdings muss man auch festhalten, das kann sich ändern. Und mit Blick auf die Bund-Länder-Vereinbarung wird natürlich auch die Rolle der Kommunen immer wieder auch benannt. Nun stellt sich aber die Frage, für mich zumindest, wie sich das weiterentwickeln wird. Und aus Gesprächen lässt sich auch raushören, dass da auch nochmal eine Weiterentwicklung angedacht ist. Insgesamt finde ich auch nochmal, dass das ist ein sehr ambitioniertes Programm. Es ist ein wichtiges Programm und holt endlich dieses Thema der sozialen Bildungsungleichheit auf eine größere Bühne. Also in den Ländern und Kommunen gibt es schon seit Jahren Anstrengungen in der Richtung. Aber jetzt ist sozusagen nochmal prominenter gestellt und es wird sich zeigen, wie sich das entwickelt und vor allem, wie sich das jetzt einfügt in das schon bestehende Gefüge.
Sie haben gesagt, es ist ein ambitioniertes Programm und auch ein wichtiges. Ist es denn aus wissenschaftlicher Sicht auch ein richtiges Programm?
Definitiv. Also wir haben seit mindestens 20 Jahren immer wieder den Befund, auch durch große Schulleistungsstudien, durch bundeslandvergleichende Studien in Deutschland, dass Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Verhältnissen immer wieder hinten anstehen. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass sie nicht können oder wollen, sondern dass sozusagen sie unter wirklich schweren Rahmenbedingungen nur Bildung erfahren können. Und vor dem Hintergrund ist es gut an dieser Stelle, dass wir endlich ins aktive Handeln kommen und wirklich damit auch ein Programm haben, das auch wissenschaftlich begleitet und bewertet wird und hoffentlich auf die erwünschten Wirkungen, nämlich die Halbierung der Quote der Kinder und Jugendlichen, die nicht richtig lesen und rechnen können, halbieren kann.
Es geht los mit dem Startchancenprogramm ab 1. August. 20 Milliarden Euro sind dafür in den nächsten 10 Jahren vorgesehen. Von Bund, Ländern und Kommunen ein gemeinsames Programm. Und wir würden gerne wissen, wie Sie dieses Programm bewerten, wie Sie darauf schauen, auf diesen Ansatz, Bildungsgerechtigkeit in Deutschland herzustellen, mehr Bildungsgerechtigkeit herzustellen und die Schulen mit zusätzlichen Mitteln zu versorgen, wenn Sie sie besonders nötig haben. Rufen Sie uns gerne an unter der 00800 4464 4464. 00800 4464 4464 mit Ihren Fragen, mit Ihren Anregungen, mit Ihren Vorschlägen zum Thema Bildungsgerechtigkeit und zum Startchancenprogramm. Sie können uns auch eine Mail schicken an campus@deutschlandfunk.de. Wolfgang Daub hat das zum Beispiel getan aus Konstanz und er weist darauf hin, dass es klar ist, Investitionen in Bildung, das sei der Weg in eine sichere, in eine gute Zukunft der Bundesrepublik und er fordert deshalb, dass es eigentlich viel mehr Geld sein müsste. Und schlägt auch gleich mal vor, wo das Geld herkommen könnte. Er sagt, die 20 Milliarden, die reichen eigentlich nicht. Er würde noch die 12 Milliarden draufpacken, die für die Aktienrente vorgesehen sind. Also eine deutliche Erhöhung, die er anregt. Und das wäre auch eine Frage, die wir hier diskutieren können. Reichen denn diese 2 Milliarden pro Jahr und das Ganze für 10 Jahre, reichen die denn aus, um in den richtigen Weg zu kommen, um auf die richtigen Gleise zu kommen, um Bildungsungerechtigkeit effektiv tatsächlich bekämpfen zu können? Frau Schneckenburger, reichen diese 2 Milliarden pro Jahr?
Also zunächst mal muss man, glaube ich, einen kritischen Blick auf die Frage werfen, ob es tatsächlich 2 Milliarden mehr im System sind pro Jahr. Mhm. Das Verhandlungsergebnis sagt ja, der Bund legt 50% der Mittel ein und die Länder legen weitere 50% der Mittel ein. Und falls es in den Länderhaushalten so sein sollte, dass eigene bereits finanzierte Programme in die Gegenrechnung eingebracht werden, dann kämen wir natürlich nicht auf die 2 Milliarden mehr im System. Insofern muss man dann noch mal sehr genau und kritisch drauf schauen. Ich bin bei Herrn Daub, dass Investitionen in Bildung absolut notwendig sind und dass sie erhöht werden müssen. Ich glaube dennoch, dass man sich jetzt die Wirksamkeit des Programmes in diesem Mittelumfang auch ansehen kann und dass es zwei Gelingensbedingungen gibt. Es es ist nicht nur die Höhe der Mittel, sondern es ist auch die Verstetigung der Mittel. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Gelingensfaktor für ein besseres Bildungssystem und auch für das Programm selbst.
Wir haben einen ersten Anrufer. Herr Schäfer aus Hessen hat sich gemeldet. Und ja, guten Tag, Herr Schäfer.
Ja, schönen guten Tag.
Was hat Sie zum Hörer greifen lassen?
Der Titel Ihrer Sendung heißt Rezept gegen Bildungsungleichheit. Mhm. Und ich habe einen Gedanke dazu. Ich bin beruflich mit Kindern am Arbeiten für Jugendämter. Also ich arbeite mit Kindern, die eben genau aus Familien stammen, wo man sagen könnte, da sind die Bildungschancen vielleicht nicht so gegeben wie aus anderen Familien. Ich glaube, die Verantwortung für die Eltern kommt mir in der ganzen Diskussion viel zu kurz. Schule versucht immer zu kompensieren, was in den ersten Jahren nicht passiert ist. Ich bin tagtäglich an Schulen und ich erlebe, dass Klassenlehrer in der fünften Klasse mittlerweile mit einer Heterogenität an Leistungsniveaus konfrontiert sind, die einen Lehrplan an manchen Schulen faktisch unmöglich machen. Ich erlebe Kinder in der siebten Klasse, die Probleme mit dem kleinen 1x1 haben. Mhm. Das können sie dann im Unterricht nicht mehr auffangen, egal mit wie viel Fördermitteln. Also in den ersten 3 Jahren Lesekompetenz, Vorlesen, Rechnen. Ich glaube, wir müssen einen Fokus darauf legen, dass Eltern tatsächlich in die Verantwortung genommen werden, Startchancen noch früher ihrer Kinder zu verbessern. Mhm. Weil in der Schule das wieder rauszuholen, was in den ersten Jahren nicht passiert, halte ich in unserem jetzigen System für faktisch unmöglich. Vielleicht wäre es eine Idee zu sagen, wir denken es ganz radikal und flexibilisieren den Schuleintritt nach Leistungsniveau. Dass wir sagen, nicht jeder, der 7 Jahre alt ist, kommt in die erste Klasse, sondern wir brauchen Basiskompetenzen. Oder auch in die fünfte Klasse muss kommen, wer das kleine 1x1 beherrscht.
Dann beziehe ich es nochmal zurück, Herr Schäfer, auf das Startchancenprogramm. Das heißt, das kommt Ihnen eigentlich zu spät. Würden Sie so ein Startchancenprogramm schon für die Kita dann sich wünschen?
Es kommt in den Schulen auf jeden Fall zu spät. Ich ziehe den Hut vor den Lehrkräften an der Schule, die mit so einer Heterogenität am Ende Unterricht machen müssen. Großartig. Also könnte ich nicht, finde ich großartig. Aber ich glaube, die Grundsteine für Bildungschancen werden viel früher gelegt, viel früher. Und da ist meiner Meinung nach der Fokus im Moment zu sehr auf Institution und zu wenig auf Eltern, Eigeninitiative, Eigenverantwortung.
Das sortieren wir mal ein bisschen ein. Herr Senzig, Sie schauen ja aus wissenschaftlicher Sicht auf Bildungsverläufe. Würden Sie erstmal dieser Aussage zustimmen, dass Sie sagen, ja, eigentlich werden die Grundlagen viel früher gelegt, lange vor der Grundschule?
Sicherlich. Und es ist ein steter Streit, wo man eigentlich die Hauptverantwortung sehen kann. Nun ist es so, dass das Startchancenprogramm den Fokus auf Schule legt. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die wirklich auch nachweisen kann, dass der Grundstein eigentlich auch für soziale Bildungsungleichheit schon vor der Schule oder vor dem Schuleintritt gelegt wird. Und es gibt auch verschiedene Ambitionen, auch immer wieder Diskussionen, auch in einzelnen Bundesländern, zum Beispiel für eine verpflichtende Kita-Pflicht, verpflichtenden Kita-Besuch, beziehungsweise auch verpflichtende Sprachstandstestung. Also Hamburg ist da wie immer auch als gutes Beispiel zu nennen. Dort wird am Ende der Kita-Zeit getestet, wie ist das Sprachniveau, und wenn das nicht entsprechend gut oder wünschenswert ausgeprägt ist, gibt es auch eine Vorschuleinrichtung, also eine vorschulische Betreuung und Förderung. Also ich kann Herrn Schäfer da zustimmen, und man kann natürlich auch diskutieren, ob das Startchancenprogramm auch eine Blaupause sein kann für ähnliche Programme, die sich auf die frühkindliche Förderung richten.
Die Frage reiche ich direkt mal weiter nach Düsseldorf zu Herrn Gusovius, der ja im Schulministerium, Bildungsministerium NRW sitzt, große Projekte, große Leitlinien entwickelt mit. Herr Gusovius, klar, Startchancen jetzt, so wie es aufgesetzt ist, zielt auf die Schulen, beginnend mit der Grundschule. Aber wie sieht da die Verbindung, die Verknüpfung auch zum vorschulischen Bildungsbereich aus?
Ja, also zunächst mal, Herr Schäfer hat ja ganz wichtige Themen adressiert. Das Thema der Basalkompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen, darauf zielt Startchancen ab. Deswegen sind ja auch 60% aller Schülerinnen und Schüler, die in den Genuss dieser Startchancen-Thematik kommen, Grund- und Förderschüler, also dass wir sehr früh im Bildungsverlauf in Schule damit anfangen. Auch das Thema Elternarbeit adressiert sehr intensiv das Startchancenprogramm. Auch die Vernetzung mit den Eltern an den Schulen ist ein großes Thema im Bereich der Startchancenprogramms. Aber das ändert nichts daran, dass wir natürlich auch einen Blick in diesen berühmten Elementarbereich, also die Kinder, die in der Kita sind oder eben auch nicht in der Kita sind, werfen müssen. Nordrhein-Westfalen ist außerhalb des Startchancenprogramms dabei, eine Screening-Systematik aufzubauen in den nächsten Jahren, indem wir wissen, mit welchen Kompetenzen Schülerinnen und Schüler, bevor sie eingeschult werden, also wenn sie noch Kita-Kinder sind, in Schule geschickt werden. Wir wollen darauf aufbauen und natürlich auch Förderungen etablieren. Dazu gilt es, einen ganz engen Austausch mit dem Ressort, das für den Kita-Bereich zuständig ist, hier in Nordrhein-Westfalen herbeizuführen. Das heißt, die Themen sind natürlich beliebig groß, Herr Himmelrath, ne? Also man muss mal ganz klar sagen, es ist alles richtig, was adressiert ist. Wir müssen jetzt allerdings anfangen und wir müssen natürlich, das ist völlig richtig, wir müssen auch weiter nach vorne schauen, das heißt also auch auf die jüngeren Kinder schauen. Aber das Startchancenprogramm adressiert das, was wir in Schule tun können, mit dem Bereich der basalen Kompetenzen sehr, sehr, sehr konzentriert. Und darüber sind wir sehr froh, dass wir das jetzt tun können.
Gewissermaßen als Einstieg kann man das dann verstehen und wir werden weiter diskutieren müssen. Frau Schneckenburger, wenn Sie die Anregungen hören, die Herr Schäfer uns gerade so ein bisschen aufgefächert hat, wie viel sozusagen inhaltliche Zustimmung können Sie geben und andererseits, wie viel Sorgen haben Sie, wenn Sie sagen, das müssen die Kommunen jetzt auch noch stemmen, denn Kitas sind nun explizit kommunaler Bereich?
Also Herr Schäfer hat absolut recht und Herr Senzig hat das ja auch nochmal benannt. Die Bildungsstudien sagen uns, dass jeder vorschulisch investierte Euro, also in frühkindliche Bildung investierte Euro, dreimal so viel wirkt wie einer, der hinterher investiert wird. Und die von Herrn Schäfer beschriebene Spreizung ist, glaube ich, eine Realität, die alle Grundschullehrerinnen in benachteiligten Quartieren kennen und die auch eine, also jede andere Grundschulklasse betrifft, dass da unterschiedliche Entwicklungsstände vorhanden sind, ist normal. Sie gehen nur sehr weit auseinander in den benachteiligten Quartieren. Kindertageseinrichtungen werden kommunal getragen, ja, werden landesseitig durch entsprechende Gesetze dann refinanziert zu einem bestimmten Anteil. Und es wäre notwendig, dass auf Landesseite der frühkindliche Bereich, die frühkindliche Bildung stärker in den Blick kommt. Das Problem ist häufig, dass die Themen da in unterschiedlichen Ministerien und Häusern resortieren. In der Kommune trifft das eben alles zusammen. Und es gibt inzwischen, glaube ich, gute Konzepte, mit denen man im frühkindlichen Bereich früher intervenieren kann. Das kann die Kita-Pflicht sein, das kann auch zusätzliche Förderung sein, respektive Familienzentren an Kindertageseinrichtungen, die explizit auch Eltern nochmal adressieren. Solche Programme müssen aber gefördert werden und ich glaube, das Wichtigste ist, sie müssen stetig sein und müssen stetig gefördert werden. Programmlaufzeiten von 5 Jahren sind da zu wenig.
Aber darf ich das auch als Kritik werten an der 10-jährigen Programmlaufzeit von Startchancen?
Also an der Befristung. Ich würde es zum jetzigen Zeitpunkt nicht kritisieren, denn es ist eine längere Laufzeit, als wir jemals hatten. Mhm. Aber man muss sich das einfach auch nochmal vorstellen vor dem Hintergrund der kommunalen Haushaltssituation. Ein 5-jähriges Programm bedeutet, dass nach 5 Jahren entweder die Kommune eintreten kann, sofern sie das über ihren Haushalt gewährleisten kann, oder die Programmeffekte enden nach 5 Jahren. Und das Leben eines Kindes auch im Bildungsbereich ist schon mal länger. Und die Problemlage sind auch so groß, dass sie einer längerfristigen Bearbeitung bedürfen. Also 10 Jahre ist zunächst mal ein guter Einstieg. Aber wir brauchen Verstetigung im Bildungssystem. Das ist, glaube ich, eine allgemeine Erkenntnis auch.
Herr Schäfer, ich glaube, Ihr Ruf wurde erhört, aber da wollte sich, ich glaube, Herr Gusovius noch mal einschalten. Ne?
Ja, ich wollte nur einmal kurz vielleicht darauf reagieren. Also es ist ja völlig richtig. Es ist völlig richtig, dass wir vor schwierigen kommunalen Haushaltssituationen stecken und dass wir aber auch in den Blick nehmen müssen, dass im Moment Bund und Länder das Thema Bildung sehr, sehr, sehr weit nach oben auf die Agenda gesetzt haben. Also man muss zumindest jetzt vielleicht auch mal konstatieren, dass Bund und Länder ebenfalls vor sehr, sehr schwierigen Haushaltssituationen stehen. In den nächsten Jahren werden die Haushaltssituationen auch nicht besser. Und dass trotzdem das Land, ich kann das von Nordrhein-Westfalen jedenfalls sagen, ich glaube auch viele andere Bundesländer und der Bund sich in der Verpflichtung sehen, jetzt mit massiven Mitteln in diese Themen hineinzugehen, weil wir eben wissen, dass wir nicht viel mehr als die Kinder haben, die irgendwann tatsächlich mehr für uns auch ausgebildet werden sollen. Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir in diesem Land haben. Mir ist nur wichtig, wir kommen nicht weiter, wenn wir immer der jeweils anderen Ebene sagen, sie müsste jetzt mal mehr Geld in die Hand nehmen. Was wir brauchen, ist ein Unterhaken der Ebenen und eine gemeinsame Sicht auf das, was möglich ist, vor den finanziellen Restriktionen, die alle staatlichen Ebenen in den nächsten Jahren zu gewärtigen haben.
Herr Schäfer, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und für den Impuls. Wir bleiben in Hessen, gehen nach Darmstadt zu Markus Kastner. Guten Tag, Herr Kastner.
Guten Tag.
Schießen Sie los.
So, ich habe eine gewisse Euphorie in Ihrer Runde bemerkt und deshalb wollte ich eine etwas skeptische Frage anfügen. Und zwar würde mich mal interessieren, nach welchen Kriterien wollen Sie denn in Zukunft prüfen, dass das angekündigte Programm tatsächlich eine Verbesserung bringen wird. Es ist ja nun so, dass Geld nicht garantiert einen Erfolg zur Folge haben wird.
Das geben wir doch direkt mal weiter. Wir haben ja einen, der draufschaut auf das Programm. Norbert Senzig, welche Begleitmaßnahmen wissenschaftlicher Art sind angedacht? Und danach gucken wir uns das dann auch nochmal auf Landes- und Kommunalebene an.
Also zur Einsortierung, es gibt zwei Förderlinien, die gerade aufgesetzt werden durch BMBF. Das eine ist eine wissenschaftliche Begleitung. Dort werden auch unter anderem Verantwortliche im System, also gerade in der Bildungsverwaltung, auch unterstützt durch Erfahrungen, die auch aus anderen ähnlichen gelagerten Projekten, wie zum Beispiel Schule macht stark oder Leistung macht stark, gesammelt werden konnten. Das ist das eine. Das ist sozusagen die Expertise, die hoffentlich reingehen kann und transferiert werden kann aus anderen Programmen, wo man weiß, okay, das kann zum Gelingen beitragen. Das ist natürlich nur das eine. Das andere ist, dass auch parallel eine Evaluation geplant wird, die zum 1.10. auch starten soll, zusammen mit der wissenschaftlichen Begleitung. Und nach 10 Jahren tatsächlich soll sich, das hatte ich eingangs schon mal erwähnt, die Quote der Kinder und Jugendlichen, die nicht richtig rechnen und lesen können, halbiert haben. Also die nicht die Mindeststandards Lesen und Rechnen erreichen. Wie das jetzt erreicht werden kann, das ist nämlich eine nicht ganz triviale Frage, weil allein durch die Größe des Programms, wir haben 4.000 Schulen, das ist ungefähr jede vierte Schule in Deutschland, die mit dem Programm erreicht werden soll. Und im Grunde brauchen wir eigentlich Schulen, die nicht von dem Programm profitieren, aber in ähnlicher herausfordernder Lage arbeiten.
Als Kontrollgruppe gewissermaßen.
Als Kontrollgruppe, genau. Und das wird für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation eine der größten Herausforderungen, hier Schulen sozusagen mit in die Untersuchung einbeziehen zu können, die eigentlich im Grunde nicht von diesem Programm profitieren. Und das ist natürlich auch ein ethisches Problem an dieser Stelle. Das kriegt man aber hin, indem man zum Beispiel diesen gestaffelten Start von Schulen, die ins Programm eingehen, als natürliche Kontrollgruppe nehmen könnte. Also das heißt, die 2000 Schulen, die hoffentlich nächstes Jahr dann auch noch ins Programm einbinden, jetzt aber noch nicht von den Mitteln profitieren, könnte man in der Entwicklung, also der Schüler beziehungsweise der Leistung der Schülerinnen nochmal dagegen legen und sehen, okay, sehen wir jetzt Unterschiede. Aber es ist nicht trivial und viele Kollegen, wir denken uns gerade auch so ein bisschen die Köpfe schon heiß, wie wir das umsetzen können.
Frau Schneckenburger, haben Sie eigene Kriterien, nach denen Sie in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren gucken wollen, wie gut das läuft noch, die dazukommen?
Also zunächst mal ist es wichtig, Herr Senzig hat das ja auch gesagt, dass es eine wissenschaftliche Begleitung gibt, die sozusagen über den kommunalen Blick hinausreicht und die Wirksamkeit des Programms unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen auch beurteilen helfen kann. Und auch da gilt, glaube ich, dass man sozusagen längerfristig messen muss. Also 2, 3, 4 Jahre sind vielleicht nicht der Zeitraum, sondern muss vielleicht nach 5 Jahren und nach 10 Jahren und in Zwischenzeiträumen jeweils drauf gucken. Für uns ist natürlich ein Maßstab, das will ich von kommunaler Seite nochmal sagen, ob es gelingt, die bauliche Infrastruktur mit diesem Programm auch deutlich zu verbessern. Da steckt jetzt, also ich finde das immer falsch, muss ich nochmal in Richtung von Herrn Gusovius sagen, wenn man den Menschen sozusagen diese Konkurrenz der Ebenen da sehr stark in den Vordergrund stellt, das interessiert, glaube ich, die Menschen draußen nicht. Aber was sie interessiert und was sie sehen, ist diese Schule in Ordnung? Ist sie baulich verbessert worden? Entspricht sie den Bedürfnissen der Kinder? Auch den Bedürfnissen von Lehrerinnen und Lehrern, beides gilt da, ja. Und kann man da in der baulichen Änderung der Schule Fortschritte sehen? Und das ist ein Punkt, den man, der für uns natürlich nochmal wichtig ist, denn wir wissen, dass die Schulinfrastruktur erhebliche Investitionen braucht. Und es ist richtig, Ungleiches auch da ungleich zu behandeln. Und gerade in Quartieren, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und auch nicht auf der kommunalen Sonnenseite stehen, besonders zu investieren.
Herr Gusovius.
Völlig richtig. Also so wie sich die Wissenschaft die Köpfe heiß denkt, denken wir uns auf der Landesebene auch den Kopf ein bisschen heiß, weil wir natürlich auch datengestützt monitoren wollen, wie sich die Schulen und wie sich die Ergebnisse an den Schulen entwickeln. Das ist, wir haben es ja eingangs gesagt, vor 10 Tagen unterschrieben worden, das Programm. Wir sind schon seit ein paar Monaten dabei, uns darüber Gedanken zu machen. Das ist deshalb, Herr Denzig hat das so schön gesagt, nicht ganz trivial, weil wir natürlich eine Vielzahl von Daten haben, wir aber natürlich auch eine Auswahl an Daten treffen müssen, die tatsächlich uns Wirksamkeitsableitungen erlaubt. Und das ist nicht ganz einfach, weil wir im Grunde den ganzen Bildungsverlauf der Jugendlichen und Kinder sehen müssen, die einmal durch diese Bildungsgänge gehen. Deswegen ist es so sinnvoll, dass wir 10 Jahre dieses Programm haben. Deswegen ist es so sinnvoll, dass wir direkt jetzt anfangen, auch mit der wissenschaftlichen Begleitung und auch mit dem Monitoring auf der Landesebene. Denn daran werden wir uns alle messen lassen müssen. Das ist auch ein Anspruch, den unter anderem auch der Bund immer wieder völlig zu Recht formuliert hat, dass man auch sehen möchte, welche Wirkung die eingesetzten Gelder und Möglichkeiten tatsächlich dann auch erzielen werden.
Herr Kassner, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und hoffe, dass so zumindest ein bisschen deutlich geworden ist, was geplant ist. Und ob das dann reicht, werden wir sehen, wenn wir eine entsprechende Bilanz ziehen müssen. Rufen Sie gerne auch an, wenn Sie mitdiskutieren wollten, unter der 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schicken an campus@deutschlandfunk.de. Der Deutschlandfunk mit Campus und Karriere am Samstagnachmittag und mit der Frage, ob damit denn jetzt das Rezept gegen Ungleichheit in der Bildung gefunden wurde mit dem Startchancenprogramm, das in der vorvergangenen Woche unterzeichnet wurde und mit dem Bund und Länder gemeinsam mit den Kommunen 20 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren an besonders bedürftige Schulen verteilen wollen. Schulen in besonders herausfordernder Lage, wie es so schön heißt. Sie können diskutieren mit Daniela Schneckenburger vom Deutschen Städtetag, dort Beigeordnete für den Bereich Bildung unter anderem, mit Ministerialdirigent Christoph Gusovius vom Ministerium für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen und mit Dr. Norbert Senzig vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg. Gemailt hat uns Kerstin Schröde aus Landshut in Bayern und sie sagt, es gibt doch einen riesengroßen Bildungssektor mit Nachhilfeunterricht, in dem Lehrerinnen und Lehrer oft auch als FreiberuflerInnen noch unterwegs sind. Warum holt man diese Leute eigentlich nicht fest an die Schulen und geht dem Bildungsproblem vielleicht damit entgegen? Ist das im Startchancenprogramm mit drin? Was tatsächlich drin ist, Herr Gusovius, ist ja der Bereich, dass zusätzliches Personal reingebracht werden kann, und zwar in sogenannten multiprofessionellen Teams. Es müssen gar nicht Lehrkräfte sein. Wie groß ist diese Chance, da zusätzliche Menschen in die Bildungssysteme und in die Schulen reinzubekommen?
Die Chance ist riesig. Es geht um diese berühmte Säule 3 im Startchancenprogramm. Und in der Tat, das war am Anfang in der Diskussion, da ging es um Schulsozialarbeit. Und im Laufe der Diskussion haben wir, bis das dann entschieden worden ist, tatsächlich auch das Thema der Multiprofessionalität der Teams in den Blick genommen. Und da, so ist es dann auch am Ende gekommen. Wir in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben die Möglichkeit, auf diese Art und Weise jetzt schon in der ersten Kohorte der Schulen, 400 Schulen sind am Start, bereits 400 zusätzliche Stellen an Schulen zu bringen. Das ist ein Riesenfund, das wir tatsächlich haben, weil gerade dieses multiprofessionelle Vorgehen, also das arbeitsteilige Vorgehen zwischen pädagogischen, teilpädagogischen, nicht pädagogischen Aufgaben, das ist ein großer Erfolg. Wir haben das vor einigen Jahren hier bei uns im Bundesland angefangen und man muss ganz klar sagen, auf diese Art und Weise werden Teams immer weiter verstärkt. Es ist klar, nichts kann eine Lehrerin, ein Lehrer, der grundständig ausgebildet ist, wirklich ersetzen. Aber wir können gegenseitig unterstützen, wir können entlasten und wir können sehr, sehr sinnvolle Tätigkeit über multiprofessionelle Teams, gerade auch im Bereich der Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler, auch wirklich gewährleisten. Und deswegen sind wir für diese Säule 3, für die Mittel, die da drin enthalten sind und für die Potenziale, die das an den Startchancenschulen mit sich bringt, sehr, sehr dankbar.
Bewerten Sie, Frau Schneckenburger, diese Säule 3 ähnlich wichtig?
Ja, wir sehen ja jetzt schon, dass insbesondere in Schulen in herausfordernden Lagen multiprofessionelles Personal notwendig ist, auch um Schülerinnen und Schüler, vorhin hat es Herr Schäfer aus Hessen ja auch nochmal sehr deutlich angesprochen, die beispielsweise in Jugendhilfeeinrichtungen leben, deren Elternhaus eben nicht diese stützende Funktion übernehmen kann, wie man es sich wünscht, um diese jungen Menschen oder Kinder zu begleiten bei all den anderen Problemstellungen, die sie daran hindern, auch ihre Kräfte wirklich auf den Lernerfolg in der Schule zu konzentrieren. Das ist jetzt schon ganz wichtig und dass Startchancen insofern das multiprofessionelle Personal aufgenommen hat und den Schulen damit auch Entwicklungsmöglichkeit und konzeptionelle Entwicklungsmöglichkeit einräumt, die es ermöglicht, projektorientiert gegebenenfalls zu arbeiten. Das ist schon ein richtiges Asset, das ist gut, dass es das gibt und dass dieser Teil mitfinanziert wird. Ich finde übrigens, wenn ich das noch sagen darf, besonders wichtig auch, dass es zum ersten Mal gelungen ist, ein Bundesprogramm aufzulegen, bei dem die Bundesländer nicht in dem bislang vorhandenen Schlüssel mit Mitteln bedacht werden, also nicht die Gießkanne über die Bundesländer geht, sondern auch wirklich das Geld dort ankommt, wo es besonders gebraucht wird. Das ist ein richtiger Paradigmenwechsel und, glaube ich, einer der größten politischen Erfolge auch an diesem Programm.
Da passiert tatsächlich etwas und bewegt sich was in der Bildungspolitik. Sie sprechen das an, die Mittelverteilung ändert sich. Erstmals wird mehr Geld dahin gegeben, wo es auch wirklich viel notwendiger ist, jedenfalls nach den Kriterien. Wir haben eine Mail bekommen von Frau Barrage aus Berlin. Sie macht eher das ganz große Fass auf und sagt, Mensch, wir sollten an die Schulstrukturen nochmal rangehen, sollten früher starten mit der Schule. Sie selbst sei in England bei der Einschulung 4,5 Jahre alt gewesen und auch sie plädiert für einen deutlichen Ausbau im Bereich des Personals, sagt, wir brauchen mehr Erzieher und mehr Lehrkräfte. Dann haben wir eine Mail von einem Hörer, der anonym sich gemeldet hat, andeutet und sagt, Lehrer und Lehrerinnen sind gnadenlos überfordert, denn die sehr unterschiedliche Schülerinnen und Schülerschaft, die kann von einer Person allein gar nicht mehr richtig unterrichtet werden und dann, sagt er, wird der Unterricht keinem einzigen Kind gerecht. Herr Senzig, würden Sie sagen, das ist was, was auch von wissenschaftlichen Daten und von Ihren Erkenntnissen untermauert ist?
Also allgemein muss man dazu sagen, dass, ne, wir sprechen mal von der Gießkanne und nehmen an, dass alle Schulen ungefähr gleich gut ausgestattet sind. Aber eine Reihe von Studien zeigen auch für Deutschland, dass das eben nicht der Fall ist, dass gerade Schulen, die in sozialen, sogenannten sozialen Brennpunkten arbeiten, dass sie viel weniger Personal haben, weil manchmal auch sie kein Personal finden, im Grunde, weil auch Lehrkräfte sich teilweise scheuen, an diesen Schulen zu arbeiten. Das lasse ich jetzt erstmal offen, wertneutral. Ich glaube, diese Arbeit ist auch wirklich sehr herausfordernd. Wir sehen auch teilweise eher im Ausland in Studien, dass da auch ein hoher Krankenstand ist. Das können wir mit deutschen Daten leider nicht richtig gut abbilden. Das bedeutet, im Endeffekt könnte es so aus sein, dass das Startchancenprogramm dazu beiträgt, dass eigentlich diese Ungleichheit zwischen den Schulen ein Stück weit aufgehoben wird in der Personalausstattung. Wir reden immer über eine bessere Ausstattung, aber es kann am Ende auch einfach sein, dass wir uns annähern, dass sie ungefähr gleich gut ausgestattet sind. Und zur Frage der Wirksamkeit beziehungsweise welche Hoffnung darf man sich machen? Ich glaube, an dieser Stelle muss man auch noch mal ein bisschen skeptisch sein beziehungsweise etwas bremsen, wenn man auf Studien aus dem Ausland schaut. Also im Ausland, in Niederlanden, in England gibt es ähnliche Programme schon seit 20, 30 Jahren und auch entsprechende Forschung. Da zeigt sich, dass teilweise wenig Leistungsverbesserungen zu erkennen sind, also jetzt auch gerade mit Blick auf soziale Unterschiede und teilweise auch gar keine. Also da müssen wir uns, glaube ich, auch einfach nochmal genau unterhalten darüber, wie wird es umgesetzt, weil da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und Geld per se ist da auch nicht die Lösung, sondern, was Herr Gusowius auch gesagt hat, ist auch die Frage, wie hakt man sich jetzt unter?
Der nächste Anrufer, der uns erreicht hat, kommt aus Düsseldorf. Herr Ulmer, guten Tag.
Ich grüße Sie. Hallo.
Wir hören gespannt, was Sie beizutragen haben.
Ja, ich höre die Sendung mit großem Interesse. Erstmal danke an die guten Inhalte und die gute Moderation. Ich habe mit schwer Erziehbaren gearbeitet, und also Kindern, die aus den Schulen rausgeflogen sind. Habe Erziehung gemacht und war vor in einem mobilen Einsatzkommando der Berliner Polizei. Also ich habe einen ganz anderen Ansatz.
Hängt das zusammen? Ja,
absolut. Sie werden das erst auf den ersten Blick, klingt das nicht so, aber ich habe halt gelernt, mit harten Jungs umzugehen, mit Jungs umzugehen, die kriminell geworden sind, die auch teilweise kriminelle Eltern haben, die aus einem Milieu kommen, was in der Schule richtig Schwierigkeiten macht. Ich kann jetzt nicht für normale Schulen sprechen, denke aber, einige der Konzepte lassen sich übertragen, und mir fehlt ganz oft so dieser etwas auch mal ein härterer Duktus, dass man auch mal sehr klar Grenzen setzt, dass man ein gutes Vorbild ist und dass man die Jungs da abholt, wo sie sind. Und dazu braucht es vor allen Dingen kleinere Klassen. Also wir hatten maximal 6, das war die absolute Obergrenze, mehr war nicht machbar. Aber die persönliche Bindung an den Lehrer, die ist, und die Fantasie, die man einbringt, die ist so viel wichtiger als die Mittel, die man hat. Wir hatten sehr viel mehr Mittel, würde ich mal sagen, als eine normale Schule. Mhm. Wir hatten auch sehr viel Geld. Wir konnten also mit denen schwimmen gehen, wir konnten in eine Holzwerkstatt und so weiter. Das war es nicht. Entscheidend war, dass man die kriegt, dass man die an dem Punkt abholt, wo sie sind. Und dass man halt ein Vorbild ist, was die eigentlich respektieren als eine Person, wo sie sagen, dem folge ich. Und wenn dann die Leistungsbereitschaft stimmt, dann können die auch in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen, wenn sie motiviert sind. Das Problem beginnt halt da, wenn sie was lernen müssen, was sie eigentlich nicht interessiert, was sie nicht wollen. Das wollen sie Spaß haben. Das geht schnell. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo sie was tun müssen, was sie dann für den Lehrer tun. Und das geht nur mit einer guten Bindung. Und ich glaube nicht, dass das durch Material käuflich ist.
Das heißt, Sie sind skeptisch, was das Startchancenprogramm angeht mit seiner Zielsetzung?
Ich weiß nicht genau, wo die Mittel hingehen, aber weiß ich darüber zu wenig. Aber ich würde das Geld, wenn ich könnte, darauf setzen, dass man den Lehrer besser bezahlt, dass man mehr Personal hat für weniger Schüler und dass man auch im Studium bereits diese Akzente einbringt. Also mein Studium war ein Witz. Ich habe 4 Jahre gemacht, ich habe eigentlich kaum gelernt. Ich hatte vor der Prüfung durch einen Unfall einen Schlaganfall, ich konnte mir nichts merken, ich habe mich einfach durchgequatscht. Das war total einfach. Und das heißt, jeder kann einfach so Lehrer werden, wenn er will. Wenn man sich ein bisschen hinsetzt, kommt man da durch. Und das ist vielleicht auch eine zu niedrige Hürde. Ich würde diese Gehälter raufsetzen, dass sich vielleicht auch Menschen bewerben, die ja, vielleicht auch mehr auf dem Kasten haben, sage ich mal, ein schwieriges Wort. Und dass man da auch mehr siebt. Und dass man die auch unter Druck setzt, vielleicht schon durch Praktika, indem man die eben auch vielleicht mal in so Einrichtungen reinbringt, dass die das kennen, was auf der Schule auf mich zukommt. Weil die meisten waren Frauen. Ich glaube, 70-80% waren Mädchen. Und die Jungs, die wir da hatten, waren auch großenteils relativ weich, sage ich mal. Also sie reden gerne über Politik, die strikten. Ja, ist aber so. Aber wenn sie die in eine Schule bringen, wo sie Migranten haben, wo sie sozial Schwache haben, die gelernt haben, Konflikte mit Gewalt zu lösen, die setzen sich da nicht durch. Die gehen da heulend raus. Das habe ich oft erlebt.
So, da haben Sie jetzt ein ganz großes Fass aufgemacht. Ich bin mal gespannt. Also fangen wir mal vielleicht mit dem Gehaltsgefüge an. Das war ja schon ein Vorschlag, der Sie, Herr Gusovius, möglicherweise ein bisschen nervös macht, oder?
Nein, der macht mich nicht nervös. Die Landesregierung, die im Moment in Nordrhein-Westfalen die Verantwortung trägt, hat insbesondere die Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen als eine der allerersten Dinge der neuen Landesregierung angepasst an die übrigen Gehälter der Lehrerinnen und Lehrer und nimmt dafür insgesamt 1 Milliarde Euro circa in die Hand. Also es ist nicht so, dass sie mit Geld diese Themen tatsächlich lösen. Unsere Lehrerinnen und Lehrer, da bin ich felsenfest von überzeugt, ich erlebe das täglich, machen einen super Job an ihren Schulen. Und natürlich ist es wie überall, es kommt auf das Publikum an, es kommt auf die soziale Komposition der Schülerschaft an, es kommt auf das Lehrerkollegium an, es kommt auf die Gegend an, in der die Schule ist. Das ist völlig richtig. Aber Geld ist kein Motivator dauerhaft für Lehrerinnen und Lehrer. Im Übrigen, ich teile nicht ganz die Auffassung, dass jeder Lehrer werden kann, der fehlerfrei bis 10 zählen kann. Ganz im Gegenteil, das ist ein sehr herausforderndes Studium. Es ist eine sehr herausfordernde zweite Phase der Lehramtsausbildung im Referendariat. Unsere Referendare kommen sehr, sehr intensiv in Schule, geben dort auch Unterricht. Das heißt, die jungen, angehenden Lehrerinnen und Lehrer wissen sehr genau, worauf sie sich einlassen und tun das auch gerne, weil sie nämlich gerne für Schülerinnen und Schüler und Jugendliche da sind. Also insofern, das teile ich nicht ganz. Kleinere Klassen ist ein schönes Thema, da könnten wir eine eigene Sendung drüber machen, ja. Weil man nämlich genau wissen muss, was man damit auslöst auf der Bedarfsseite. Wir haben jetzt schon zu wenig Lehrerinnen und Lehrer an Schulen. Wenn wir die Klassen kleiner machen würden, bräuchten wir noch viel mehr Lehrerinnen und Lehrer. Und wie in allen Bundesländern haben wir die Situation, dass wir nicht alle Lehrerstellen besetzen können, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Das gilt überall, aber bei uns eben auch. Und dieses Problem würde sich natürlich massiv verschärfen, wenn wir die Klassen verkleinern würden.
Frau Schneckenburger.
Na, als ehemalige Lehrerin, 14 Jahre Gesamtschule, darf ich vielleicht sagen, dass Herr Gusovius einerseits recht hat, weil Geld tatsächlich nicht alles ist. Andererseits hat man ja gesehen, bei den Grundschullehrern spielte das schon auch eine Rolle, dass es da eine Diskrepanz in der Einstufung gab. Menschen, die Lehrerinnen und Lehrer werden, sind, da hat Herr Ulmer absolut recht, großen persönlichen Herausforderungen ausgesetzt, weil junge Menschen die Tendenz haben zu testen, ob die Rolle auf der anderen Seite authentisch ist und sich authentisch verhalten kann oder nicht. Und deswegen sind das sozusagen zwei Dinge, die man mitbringen muss. Man muss natürlich eine Fachlichkeit und pädagogisches Fachwissen mitbringen, aber auch eine, wenn Sie so wollen, ein Lernen an der Rolle, an der eigenen Rolle, die genau diese Möglichkeitsverbindung mit jungen Menschen auch in kontroversen Situationen ermöglicht. Und darum, ich glaube, was Lehrerinnen und Lehrer vor allen Dingen spüren wollen, ist Selbstwirksamkeit. Für die ist es wichtig, dass sie als Pädagogen und Pädagoginnen, die sie mit Leidenschaft sind, auch sehen können, dass junge Menschen sich entwickeln. Und da ist es gut, wenn es multiprofessionelle Teams gibt, die auch von unterschiedlicher Seite Entwicklung unterstützen können und Unterricht unterstützen können. Und das zweite Wort, glaube ich, in der Schulentwicklung heißt individuelles Lernen und individuelle Lernbegleitung. Es ist eben nicht mehr so, dass eine Person vor einer Klasse steht und die verhält sich dann irgendwie im Gleichschritt, sondern Individualisierung auch in den Lernkonzepten ist ein wichtiges Element. Und das kann man, glaube ich, über Startchancen auch mit antriggern in den Schulen und Schulentwicklung in dieser Hinsicht begleiten.
Herr Senzig, möchten Sie auch noch ergänzen?
Ich halte das auch für sehr wichtig. Gerade über die Säule 3, über die multiprofessionellen Teams, haben wir zumindest an dieser Stelle einen Hebel, beziehungsweise einfach mal ein Schlaglicht, was da drauf geworfen wird, auf die Rolle von Schulsozialarbeit und weiterem pädagogischem Personal, welche Rolle sie in Schule spielen können. Also das ist sozusagen ein Stück weit auch in der Diskussion vielfach wird das im Diskurs und woanders verhandelt und gar nicht unter der Frage, so was können die eigentlich so groß für Bildungsabbau von Bildungsungleichheit beitragen. Und ich finde das sehr wertvoll und es ist eine sehr herausfordernde Arbeit und sie können also weiteres pädagogisches Personal auch einfach an den weichen Faktoren auch ansetzen, Motivation, Selbstwirksamkeit. Das zeigen auch immer wieder Studien, dass das auch extrem wichtig ist, gerade für Kinder, die aus etwas ärmeren Verhältnissen kommen.
Dann danke ich Ihnen, Herr Ulmer, für diesen Blick auf eine besondere Gruppe von Schülerinnen und Schülern und auch nochmal den Verweis, der dann damit verbunden war, auf die dritte Säule des Programms. Ganz zum Abschluss unserer Runde noch ein Zitat aus einer Mail von Laura Jakob, Grundschullehrerin in Niedersachsen. Sie sagt, ja, wir haben diese Diversität der Schülerinnen und Schülerschaft, die sind so verschieden wie die Kinder selbst. Und sie sagt, ein wesentlicher Faktor sei, dass Schulbücher für alle Kinder kostenlos werden und dass es möglicherweise auch ein warmes Mittagessen gibt. Wenn das an einer Schule fast 5 Euro kostet, sagt sie, dann sind das schon wieder für viele Familien Preise, die eigentlich zu teuer sind. Frau Schneckenburger, ganz kurze Einschätzung. Sind das auch noch Hebel, mit denen wir in Richtung Bildungsgerechtigkeit etwas tun können?
Ja, und vor allen Dingen werden die Herausforderungen da auch noch größer, weil es künftig nicht mehr nur um Bücher gehen wird, sondern auch um digitale Endgeräte. Und das ist eine Frage, die muss Deutschland lösen, die müssen die Bundesländer zusammen mit den Kommunen lösen, wie da eine verlässliche Finanzierung vorhanden sein kann. Und das Thema Mittagessen, das ist uns bekannt. Das ist auch immer wieder eins, das gerade in den benachteiligten Quartieren eine große Rolle spielt. Und natürlich gehört gutes Essen genauso dazu, damit man lernen kann wie andere Dinge.
Die Startchancen kommen und werden sich verbessern für viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Zum 1. August startet das Startchancenprogramm mit zunächst etwas über 2000 Schulen bundesweit. Und wie dieses Programm dazu beitragen kann, dass Bildungsgerechtigkeit Einzug hält, mehr Bildungsgerechtigkeit als bisher an den deutschen Schulen. Darüber haben wir heute diskutiert bei Campus und Karriere. Ich danke allen, die angerufen und gemailt haben. Es kommen immer noch Mails rein. Wir werden diese Debatte natürlich weiterführen müssen, auch bei uns hier im Programm. Danke aber insbesondere den beteiligten Fachleuten im Studio, Daniela Schneckenburger vom Deutschen Städtetag, Christoph Kusovius vom Ministerium für Bildung und Schule in Nordrhein-Westfalen und Norbert Senzig vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg. Hier geht es gleich weiter mit Corso, Kunst und Pop. Da wird unter anderem die schwedische Singer-Songwriterin Amanda Bergmann zu hören sein, die im Gespräch mit meiner Kollegin Juliane Reil von ihrer neuen Platte und von den Aufnahmen dazu berichten wird. Mein Name ist Armin Himmelrath. Ich verabschiede mich. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.